Heute zu Gast Timo Frank. Timo Frank arbeitet bei der Gematik und erklärt mir heute, was eigentlich die Gematik ist, die Aufgaben der Gematik, die Ziele der Thematik, was die Telematik-Infrastruktur ist. Das ist hier heute eine kleine Wikipedia-Folge zu allen, die sich bislang noch nicht mit diesem Thema eingehend beschäftigt haben. Das gibt einen Überblick und auch vielleicht so ein bisschen Problemempfinden zu den Dingen, die da eigentlich gemacht werden. Wir haben uns nach der Folge entschlossen, auch eine zweite zu machen, weil noch so viele Fragen nicht beantwortet sind. Beispielsweise, warum entstehen eigentlich so viele Kosten? Was führt dazu, dass so viele Kosten produziert werden? Aber dafür haben wir eine zweite Folge. Heute erstmal das Grundwiki mit Timo Frank, der ein sehr reflektierter, super angenehmer und super kluger Kopf ist. Der wurde mir empfohlen und hat auch sofort den Podcast zugesagt, was mich sehr, sehr freut. Also insofern jetzt mal 50 Minuten Telematikinfrastruktur Basisberieselung inklusive ist schon mal ein klein wenig die Problemanerkenntnis und die Dinge, die noch in den nächsten 10 Jahren auf uns zukommen. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute zu Gast Timo. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
Hallo, ich bin Timo Frank, bin Produktmanager bei der Gematik. Ich lebe in Berlin, komme aus dem schönen Hessen und habe nach meinem Studium den Weg nach Berlin gefunden. Studiert habe ich Gesundheitsökonomie. Das ist Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizinökonomie, Medizinethik, so alles im Bereich des Gesundheitswesens. Man entwickelt relativ schnell einen Blick auf das Gesundheitswesen aus einer Vogelperspektive und lernt das Gesundheitswesen von innen kennen. Und mir liegt es am Herzen, das Gesundheitswesen in seiner Gänze für die Menschen, die darin arbeiten, aber auch die Patientinnen und Patienten zu verbessern. Und deswegen bin ich bei der Gematik als Produktmanager für den Messenger. Und der Messenger ist super, um Kommunikation im Gesundheitswesen zu verbessern.
Ja, cool. Das klingt ja, als wenn man es abtippen könnte. Aber Timo, erzähl mal, nach deinem Studium und vor der Gematik, hattest du da noch andere Stationen oder bist du direkt dahin oder... Erzähl mal, wo du sozusagen auch dein Wissen auch angereichert hast.
Also der Weg zur Digitalisierung hat mich geführt, als ich in den USA das Gesundheitssystem kennengelernt habe. In einem Auslandssemester an der University of North Carolina habe ich studiert, Health Administration. Und wir brauchen nicht darüber zu reden, dass im amerikanischen Gesundheitssystem Digitalisierung einen anderen Stellenwert hat oder IT einen anderen Stellenwert in der USA generell hat. Ich habe dort miterlebt, dass dort anders mit Informationen im Krankenhauskontext gehandhabt wird. Also einfach ein anderer Umgang kulturell. Und das hat mich in Deutschland nach dem Studium oder schon im Studium, es war ja noch im Studium, dazu gebracht, über meine eigenen Daten im Gesundheitswesen nachzudenken. Wo lagern die denn? Lagern ist schon so ein schönes Wort. Denn was lagert man denn eigentlich? Ja, man lagert Akten, lagert man Daten, Informationen. Sind aber eigentlich heute in Datenbanken, Systemen und so weiter. Naja, ich habe mich auf den Weg gemacht und habe mal ein paar Arztpraxen angerufen, bin vor Ort vorbeigefahren, ne? Und dann bekommt man ein Gefühl dafür, wo seine eigenen Informationen so liegen. Nicht nur bei einem Hausarzt zentral, sondern dann eben bei ganz vielen anderen Versorgungseinrichtungen, Praxen, Kliniken, Reha, Apotheke. So, diese komplette Patient Journey, wie man es auch nennt, die durchlaufe ich, weil ich Chroniker bin. Und das sind viele Millionen Menschen in Deutschland, sowohl alte Menschen, multimorbider Erkrankungen, als auch junge Menschen, die auch Erkrankungen haben können. Da müssen wir uns nichts vormachen. Von daher, mein Weg zur Digitalisierung hat mich über diese eigene Patientengeschichte geführt, aber auch einfach das Interesse an dem Thema Digitalisierung, das in Deutschland einen geringeren Stellenwert hat als eben in anderen Ländern.
Okay, spannend. Dann bist du ja irgendwie... eigentlich schon immer mit genau dieser Fachbereichsthematik, die Nische der Nische, bist du ja sozusagen mit konfrontiert. Also mit wem könnte ich besser über dann diese anstehenden Themen sprechen? Also erstmal vielen Dank für deine Vita und fangen wir mal bei A an, also bei den Anfängen der Gematik. Was ist eigentlich die Gematik? Was ist ihre Aufgabe? Und von dort arbeiten wir uns mal so ein bisschen weiter vor, sodass wir diese Folge so ein bisschen auch als kleines Wiki nehmen können für diejenigen, die sich bis heute oder diejenigen, die bis heute geglaubt haben, sich nicht mit der Telematikinfrastruktur und der Gematik haben beschäftigen müssen. Davon gibt es ja auch einige oder die es delegiert haben. Aber für die, die haben wir jetzt mal die ultimative Chance, damit anzufangen. Also fangen wir mal ganz von vorne an.
Also die Gematik ist die nationale Agentur für digitale Medizin. So nennen wir uns heute. Die Gematik wurde aber unter anderem Namen, nämlich ausgeschrieben, Gesellschaft für Telematikanwendungen, schon 2005 gegründet. 2005 ist 20 Jahre her. Wenn man sich an 2005 zurückerinnert, dann wird man feststellen, damals gab es noch nicht so viel Digitalisierung, zumindest eine andere Art von Digitalisierung, nämlich keine Smartphones, sondern Karten. Die Gematik hatte also vor 20 Jahren noch den Auftrag, Gesundheitsdaten auf die Gesundheitskarte, Versichertenkarte zu speichern oder das jedenfalls in die Wege zu leiten, aus einer staatlichen Aufgabe heraus. Also die Gematik ist ein quasi Tochterunternehmen, eine Behörde des Staates. Zu 51% heute in Hand des Bundesgesundheitsministeriums und zu 49% der Gesellschafter der Gematik, die nicht privatwirtschaftlich unterwegs sind, sondern eben die Standesvertretung der Ärzteschaft, der Krankenhäuser, der Apotheken. Das ist die Gematik und in den 20 Jahren hat sich natürlich die Aufgabe gewandelt, wie sich eben auch die Technologie gewandelt hat. Und natürlich hat man sich auch nicht nur in der technologischen Richtung weiterentwickelt, sondern auch fachlich betrachten wir natürlich nicht nur die Gesundheitskarte und irgendwelche Datenbanken, sondern Versorgungsprozesse. Also heute kümmert sich die Gematik konkret um Prozesse, den Medikationsprozess über das elektronische Rezept, der dann irgendwann mal in der Patientenakte landet, Versorgungsprozesse wie digitalisierte Antrags- und Genehmigungsverfahren bei Zahnärztinnen und Zahnärzten oder eben Anschlussrehabilitation, wenn man einen stationären Kontext denkt. Also an Prozesse, die zwischen Einrichtungen oder Personen und Einrichtungen ablaufen. Das ist die Aufgabe der Gematik. Stand heute.
Wie ist jetzt sozusagen der Brückenschlag zur Telematikinfrastruktur zu sehen? Das heißt, das ist ja jetzt, wenn man so will, das ist ja ein feststehender Begriff, der sehr viele Dinge ummantelt. Und so viel ich weiß, korrigier mich, ist das Thema zu 100% sozusagen bei deinem Arbeitgeber, bei der Gematik aufgehangen, oder?
Genau, die Telematikinfrastruktur, kurz TI, ist das Vehikel, über das alles funktioniert. In der Vergangenheit, heute auch noch, ist die Telematikinfrastruktur natürlich ein technisches Vehikel. Also am Ende sehen dann Krankenhäuser, Arztpraxen oder Apotheken technische Geräte, also sehr technisch gesehen, gibt es Konnektoren, Kartenlesegeräte und auch die Gesundheitskarten oder Heilberufsausweise sind alle Bestandteil dieser Infrastruktur. Und das ist das, was Deutschland als System zur Digitalisierung national ausgerufen hat. Andere Länder, die USA, sind eben nicht so staatlich geprägt, sondern haben solche Infrastrukturen dann silomäßig durch private Anbieter pro Staat, pro Krankenhaus, pro Versorgungsregion. In Deutschland wurde vor 20 Jahren mit der Telematikinfrastruktur und durch die Weiterentwicklung jetzt im Jahr 2025 eben der Digitalisierung versucht Füße zu geben. Und natürlich gibt es neben der Telematikinfrastruktur Themen. Die Aufgabe der Gematik ist es, zu standardisieren, zu normieren und bestimmte Geschäftsprozesse, Versorgungsprozesse dann eben in die Telematikinfrastruktur zu integrieren, statt sie im Klein-Klein versinken zu lassen. Also eigentlich eine Skalierungsplattform, wenn man so will.
Kann man sich das nachher so vorstellen, analog zu so einer Art App Store ist die Telematikinfrastruktur. Das heißt, es ist die Plattform und dann die verschiedenen Einzelsilos sind dann auf Basis dieser Plattform zu sehen, wie zum Beispiel, da kommen wir noch zu sprechen, was da alles dazugehört, aber wie zum Beispiel jetzt ein Messenger oder so, dass man schlussendlich, wenn man jetzt mal 50 Jahre oder 30 Jahre weiterspult und mutmaßt, dass die Welt im Großen und Ganzen so ist wie heute, dass dann, was weiß ich, dass dann 30, 40 Anwendungen da auf dieser Plattform laufen? Ist das ein richtiger Gedanke oder habe ich da irgendwie einen Gestaltungsfehler?
Doch, du leitest genau richtig über. Die TI kam ja aus der Historie. Die TI war vor 20 Jahren als technisches Backend für alles gedacht im Gesundheitswesen. Erst seit wenigen Jahren mit KIM als Übermittlungskanal für Anträge, Genehmigungen, Arztbriefe, oder verschiedene andere Themen oder durch eine E-Rezept-Plattform, den zentralen E-Rezept-Server, über den alle E-Rezepte in Deutschland 400 Millionen laufen. Erst dadurch wurden dann Anwendungen sichtbar, also Apps, wenn du so magst, die über diese TI dann auch Wirkung entfalten. Das ist also nicht vor 20 Jahren entstanden, sondern erst seit ein paar Jahren und mit zunehmender Zeit passiert jetzt immer mehr darüber. Also nicht nur ein Rezept, sondern eben auch andere Themen, sehr transaktionsreich. Was man zum Thema Apps sagen muss, ist, die Telematikinfrastruktur ist kein App Store, sondern immer noch Plattform. Und die Frontends, also man unterscheidet in der Softwareentwicklung ja zwischen Backend und Frontend. Die Frontends auf einer Seite einer Praxis sind ja immer Dokumentationssysteme, Praxisverwaltungssysteme, so. Und die Telematikinfrastruktur dockt dort an oder die Module docken an diesen Praxisverwaltungsklinikinformationssystemen dann eben an. Da gibt es dann ein Modul für die Verordnung eines Rezepts oder ein Modul für eine Medikationsliste, die strukturiert darzustellen ist. Und das macht es umso schwieriger, denn wir normieren damit einen bestehenden Markt. Ein Markt von Hunderten von Anbietern. Wir in Deutschland sind super gut darin, weil wir einen großen Mittelstand haben, auch Vielfalt anzubieten in diesem Markt. Und diese Vielfalt zu standardisieren, macht es dann nicht eben zu einem einfachen App Store, wie ihn vielleicht einige Monopolisten in den USA verwalten.
Okay. Ja, das verstehe ich. Geh mal durch über die bestehenden sozusagen Apps, über die bestehenden Anwendungen, die auf Basis dieser Plattform Stand jetzt bestehen.
Ich habe mehrere schon genannt. Ich würde auch bei der Historie anfangen und beim TI Messenger meinem Produkt enden wollen. Also eine Anwendung, die sehr transaktionsreich heute schon klappt, habe ich schon genannt, ist das E-Rezept. Die E-Rezept-App ist das, was der Patient, die Patientin sieht. Im seltensten Fall, um ehrlich zu sein, denn die Anwendung läuft eigentlich unsichtbar auf der Gesundheitskarte, Versichertenkarte, liegt das E-Rezept, sagen viele, es liegt halt auf einem Server, auf einem Fachdienst. Das ist eine Anwendung, die also über eine Karte funktioniert. Die zweite große Anwendung, die transaktionsreich ist, läuft gar nicht beim Patienten oder bei der Patientin. KIM, ein ganz normales E-Mail-Verfahren zwischen Ärztinnen und Ärzten oder Kliniken und Ärzten und auch Krankenkassen, die dort eingebunden sind. Darüber können verschiedene andere Fachverfahren laufen, wie eben der E-Arztbrief. Der wurde, also 50 Millionen E-Arztbriefe wurden bisher über KIM versendet. Man schätzt, man hat auch da keine Statistik, was interessant ist, weil Arztbriefe, die analog per Post verschickt werden, da führt keiner eine Statistik zu deutschlandweit. Man schätzt auf 200 Millionen Arztbriefe, die versendet werden pro Jahr. Das läuft alles über standardisierte E-Mail-Verfahren. Das ist also keine E-Mail mit Hallo Christian, hier ist dein Arztbrief, sondern eigentlich ist es einfach ein integrierter E-Mail-Client, in dem in einem Arztpraxis-Software-System oder einem Klinikinformationssystem steht E-Arztbrief versenden und der wird dann eben nicht ausgedruckt, sondern digital versendet. Das ist also KIM als Nachrichtenkanal oder als App. Darüber könnten theoretisch auch mehr Dinge als ein E-Arztbrief laufen. Ich hatte vorhin schon Anträge und Genehmigungen wie EBZ, das elektronische Antrags- und Genehmigungsverfahren für Zahnärzte genannt. Darüber können ganz viele Verfahren laufen im Gesundheitswesen, die papierbasiert sind oder telefonbasiert sind. Und naja, 2025 ist eben das Jahr der EPA. Bevor ich zum TE-Messenger komme, muss ich an der EPA vorbei. Die elektronische Patientenakte ist eine Anwendung, die in den letzten Jahren auf Opt-out gestellt war. Die elektronische Patientenakte ist ab 2025, auf Opt-in gestellt war. Man musste sich also registrieren, man musste seine eigene Akte beantragen. Dadurch gab es nur 1 Million Patientenakten in Deutschland. Mit Start 2025 werden es 70 Millionen sein. Das heißt, dass einfach per Default, qua Geburt, alle Menschen in Deutschland eine Patientenakte haben. Jedenfalls erstmal alle, die eine gesetzliche Versicherung haben. Und was darüber dann läuft, ist erstmal der Medikationsprozess, ausgehend vom E-Rezept, das sowieso schon vorhanden ist, werden in der elektronischen Patientenakte alle Medikamente gespeichert oder sind ansehbar für alle, die an einem Patientenfall beteiligt sind. Und das passiert ganz einfach übers Stecken der Karte. So einfach und banal es auch klingt, wir stecken halt heute die Versichertenkarte in Terminals. Man könnte das einfach auch über Frontends regeln, wie diese Apps. Ist aber auch nicht für jeden Menschen was. Also da gibt es gewisse Zugangshürden. Ich halte den Prozess über die Karte als sehr einfachen Prozess, sehr, sehr wenig Friktion und ja, Herausforderung verursacht. Auf der Seite der Frontends für den Patienten könnte man natürlich auch noch für mehr Patient Empowerment sorgen, was die eigene Medikation, die eigene Behandlungsdokumentation angeht. So, das sind so die drei großen Anwendungen: E-Rezept, KIM und die elektronische Patientenakte. Die EPA wird gerade ausgerollt, pilotiert in den Modellregionen Hamburg, in NRW, in Franken. Das ist eigentlich jetzt in 2025 das Hauptfokusthema, dass die elektronische Patientenakte als Grundlage erstmal vorhanden ist nach 20 Jahren. Denn wenn die vorhanden ist, dann kann darauf auch ganz vieles anderes basieren, wenn so eine gemeinsame Datengrundlage da ist, auf die man sich einigt. So, und jetzt würde ich einen kurzen Cut machen, weil der nächste Punkt ist der TI-Messenger. Da geht es nochmal um vielleicht was anderes als die EPA. Der TI-Messenger ist im Grunde genommen ähnlich wie KIM. Es ist ein Kommunikationsmittel und Kommunikation über Messenger findet schon seit 10, 15 Jahren ganz normal, vielleicht auch fast schon seit 20 Jahren statt. Und im Gesundheitswesen findet das auch statt. Und deswegen gibt es den TI-Messenger. Und der TI-Messenger ist nicht eine Idee von mir oder von der Gematik, sondern es ist ganz offensichtlich, dass im Gesundheitswesen Messenger sowieso schon verwendet werden. Und es macht Sinn, diese zu standardisieren und nicht nur einen zu haben, sondern eine Standard-Messenger-Applikation, bei der es nicht wichtig ist, ob ich das auf dem Handy, auf dem Desktop verwende und welchen Anbieter ich habe. Das heißt, der TI-Messenger ist einfach nur der Versuch, einen Standard zu verwenden, ein Protokoll zu verwenden. Und das ist das, was im Alltag gar nicht, also das kennen wir nicht. WhatsApp, Telegram, Threema, Signal, das sind alles eigene Messenger, die können nicht miteinander kommunizieren. Beim TI-Messenger rollen wir Messenger im ganzen Gesundheitswesen auf, die miteinander kommunizieren können. Das ist Punkt des TI-Messengers und dass darüber natürlich mehr laufen kann als nur Chatnachrichten und Katzenbilder, ist, glaube ich, bei KIM durchgeklungen. Man kann darüber alles verschicken. Dokumente, man kann strukturierte Daten, Anträge, Genehmigungen verschicken. Und wir fangen jetzt aber erstmal mit der Grundlage an, nämlich den Messenger auf dem Handy oder dann eben auf dem Desktop als Kommunikations- oder Austauschplattform.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Hilf mir nochmal, du hattest da gerade eine ganze Reihe anderer Messenger genannt, also Signal, Threema und so weiter. Ist es denn in sich betrachtet also zu sehen wie ein eigener Messenger, also wie ein Messenger wie die anderen, oder ist das einer, der auch an die Protokolle von den anderen andocken kann? Das heißt, dass ich über, ich glaube, das war ja mal irgendwie so von der Monopolkommission in den USA gefordert, dass WhatsApp es auch möglich machen soll, dass sie aus WhatsApp in iMessages oder irgendwo anders reinschicken könnten, dass sie halt auch Protokolle miteinander haben. Also wie genau ist das gemeint? Trennen das mal scharf ab.
Ja, also der TI-Messenger basiert auf dem Matrix-Protokoll. Das hatte ich gerade nicht genannt. Das Matrix-Protokoll erlaubt es, zwischen verschiedenen Messengern hin und her zu schreiben, aber nur auf solchen, die das Matrix-Protokoll verwenden. Das tun diese genannten Messenger, WhatsApp, Signal, Threema, Telegram nicht. Es gibt das Signal-Protokoll, das wird auch von WhatsApp verwendet. Wir grenzen uns aber von diesen privaten, persönlichen Messengern klar ab und sagen, okay, im Gesundheitswesen sollte nicht ein Team-Messenger noch mit WhatsApp verbunden werden können, also privat und beruflich nicht miteinander zu vermischen, sondern so seinen Gesundheitsmessenger zu haben im Kontext der ambulanten, der stationären Versorgung oder auch für die Patienten. So, nun ist der TI-Messenger natürlich eine App auf dem Handy, der könnte aber auch irgendwo als Modul angehängt sein. Und es ist natürlich auch möglich, dass man andere Protokolle, wenn das eine EU-Gesetzgebung oder aus anderen Kontinenten kommt, gewünscht wird, dass man andere Messenger-Service oder andere Protokolle anschließt. Das ist aber für den ersten Schritt nicht vorgesehen. Wäre ich offen dafür. Ich glaube nur, dass es keinen Sinn macht, über einen super sicheren Messenger zu sprechen und dann zu sagen, ja, jetzt öffnen wir für alle anderen doch wieder die Türen.
Ja, 100%. Ich sehe es sowieso so, dass man, und da hat sich meine Meinung auch gebildet und geändert, muss ich sagen, in den letzten 3-4 Jahren oder sagen wir mal ganz doll im letzten Jahr. Ich sehe es so, man hat einen Informationskanal immer für den jeweiligen Zweck. Ja, wenn ich mit meinen Mitarbeitern kommuniziere in meinem Unternehmen, dann habe ich da einen Kommunikationskanal. Ja, und das kann Tool A, das kann Tool B, das kann Tool C sein. Ja, wenn ich mit der Familie kommuniziere, dann ist es vielleicht ein Kanal auf WhatsApp oder irgendetwas anderes. Aber WhatsApp ist sicherlich nicht das, was wir hier in der Firma benutzen. 100% nein. Ja. Und warum sollte ich denn für eine Kommunikation mit meiner Bank, wo es um Finanzdaten geht, warum sollte ich hierfür, ich mache ja auch keine WhatsApp-Gruppe dann auf mit Wertpapierberater A in der Bank, Kundenberaterin B und Kreditberater C und mache da was, sondern da habe ich auch ein Informationstool über die Sparkasse, wo ich mit denen dann entsprechend kommuniziere. Gleiches gilt für den Steuerberater. Das hat ja DATEV eingerichtet. Das ist, und das finde ich mittlerweile auch richtig gut gelungen. Das war vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, war das noch wirklich schwierig. Da habe ich gesagt, okay, wer benutzt das? Aber ich würde sagen, seit 5, 6, 7 Monaten benutze ich es fast ausschließlich, um mit meinem Steuerberater zu kommunizieren. Und ich würde nicht mal ansatzweise auf den Gedanken kommen, dieses Tool dafür zu benutzen, um da irgendein Familienmitglied irgendwie zu einem Unternehmensanteil hinzuzufügen, um dem da irgendetwas, also das macht schlussendlich gar keinen Sinn. Also ich sehe es schon so, man hat unterschiedliche Kanäle, also 100% d'accord, auch wenn man vielleicht vor 3 Jahren gedacht hat, also wozu brauche ich das denn? Ich habe doch einen Austausch mit meinem Hausarzt über WhatsApp. Aber daran schließe ich jetzt meine nächste Frage an dich an. Was ist denn das Ziel, was damit und mit wem kommuniziert wird?
Sehr gute Frage. Also, ich schließe uns als Timo und Christian, uns als Patienten jetzt mal aus. Den Messenger kann man ja auch erstmal im professionellen Kontext unter Behandlern, unter Einrichtungen des Gesundheitswesens verwenden. Da halte ich alle Prozesse, die heute papierbasiert oder telefonbasiert laufen, als mögliche Anwendungsfälle für digitale Kommunikation. Wichtig ist mir, die Medizin besteht aus Kommunikation. Und das darf nicht ersetzt werden. Sowohl das persönliche Vor-Ort-Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, Fallbesprechung, da ist der persönliche Draht einfach noch wichtig. In Klammern, das kann ein Messenger auch lösen. Da gibt es Videokommunikation, Telefonkommunikation, das geht auch über so einen Messenger. Aber ich glaube, so Standardthemen, die über einen Messenger laufen, sind, ich habe eine Rückfrage, ich bin Assistenzärztin, Assistenzarzt, bin in meinem ersten Monat im Klinikum, Nachtdienst, muss jemand im Hintergrunddienst, der gerade nicht auf Station ist, nicht in der Notaufnahme ist, ich bin zum ersten Mal in der Notaufnahme, ich muss da jemanden erreichen, ich habe eine Rückfrage. Das wird heute schon über WhatsApp oder andere Messenger gemacht oder halt ja, per Telefon. Und ich glaube, dass sowas erstmal die Ad-Hoc-Kommunikation sicherer macht und dann halt trennt von diesen privaten Kanälen. Und natürlich gibt es in diesem professionellen Kontext auch Themen, die man strukturiert machen kann über so einen Messenger. Also das, was ich vorhin bei Kim gesagt hatte, also das passiert dann nicht auf dem Mobiltelefon, sondern dann eben aus dem Kliniksystem oder aus dem Arztsystem heraus, dass ich Informationen, die sonst halt Papierformulare sind, unterschrieben werden müssen, dass die einfach per Klick an den Empfänger gehen und vielleicht bei dem Empfänger sogar per Klick zurückgehen und dann meine Unterschrift und seine Unterschrift auf dem Zettel gar nicht mehr notwendig ist, sondern die Systeme authentifizieren beide Nutzer. Das geht per Ping-Pong einfach in Minutenschnelle zurück, kann sich den Postweg sparen. Das halte ich als erweiterten Use Case für abgrenzend zu dieser Ad-Hoc-Kommunikation für sehr sinnvoll. Und das ist der professionelle Kontext, für den ich jetzt erstmal Akzeptanz schaffen möchte. Denn es gibt ganz viele Hürden, warum das nicht eingeführt wird. Zu denen können wir später vielleicht noch kommen, bevor ich die jetzt anspreche. Ich möchte mit Akzeptanz werben und in der Vergangenheit, das haben wir hier ausgespart, haben wir in Deutschland versucht, solche Digitalisierungsvorhaben per Pflicht den Ärzten aufzudrücken. Das ist aus meiner Sicht komplett falsch. Und beim TE-Messenger läuft das jetzt anders, dass wir über die Akzeptanz versuchen, Nutzer zu gewinnen.
Ja. Wie kann man so eine Akzeptanz denn schaffen? Also Akzeptanz heißt ja Freiwilligkeit, höre ich da logischerweise raus. Das bedeutet, Urologe A und Hausarzt B haben jetzt einen gemeinsamen Patienten, über den sie einen Datenaustausch oder einen Kommunikationsaustausch starten. Man kann es synchron machen, dann nehme ich einen Hörer in die Hand. Ne? Man kann es asynchron machen, ich schreibe dem oder derjenigen eine Nachricht. Verstehe ich das so richtig?
Ja. Genau, also das ist der digitale Kanal statt der analoge Kanal, wenn man das Telefon so nennen möchte. Und da werden viele Ärzte sagen, ja gut, das, der Telefonhörer, ich kenne die Nummer, geht schneller als über einen Messenger. Und Kommunikation, egal ob per Telefon oder per Chat, kostet Zeit. Der Vorteil ist die Asynchronität. Wenn ich am Telefon niemanden erreiche, dann muss ich es 5-mal per Person verschieb's auf den nächsten Tag. So, die Messenger-Nachricht ist abgesetzt. Ich erhalte irgendwann eine Antwort. Also die Asynchronität ist hier der Vorteil. Akzeptanz schafft man aber nicht nur durch Asynchronität. Das kostet dann immer noch Zeit, die Nachricht abzusetzen. Akzeptanz schafft man dadurch, dass es technologisch einwandfrei funktioniert. Plus, es muss nicht nur funktionieren, es muss auch einfach gehen. Und da gibt's verschiedene Herausforderungen. Ich bin der Überzeugung, das ist so meine Meinung, es muss auf einem Smartphone gehen, das ich schon besitze. Ich muss jetzt kein Dienstgerät haben. Das ist eine sehr spannende Frage, datenschutzrechtlich, über die ich gerade nachdenke. Denn wir können für 500.000 Ärzte in Krankenhäusern in Deutschland arbeiten 200.000, 500.000 Pflegekräfte. Es gibt über 100.000 Arzt und Zahnarzt, Hausarzt, Facharztpraxen. Wir können nicht für so viele Menschen in Deutschland ein Dienstgerät anschaffen, nur um irgendwie digital affin zu sein oder Digitalisierung zu erledigen. So, also ich finde, so ganz grundlegende Fragen stellen sich mir, wie wollen wir in Deutschland digitalisieren? Ah, es muss funktionieren und dann auch einfach.
Ja, ich halte Asynchronität in der Kommunikation so für eigentlich mit das Produktivste, was man machen kann unter Ärzten, unter Medizinern, denn immer das Wiederprobieren oder dass man zur gleichen Zeit mal nicht am Patienten behandelt. Ich würde sagen, das gehört nach und immer mehr geht das in die Vergangenheit bei Schichtdiensten, also es gibt ja tausend Gründe, die da eigentlich nicht fürsprechen. Und wenn sich ein Arzt darauf verlassen kann, dass die Kommunikation hier sicher ist und dass auch hin und her geschickte Bilder beispielsweise oder Befunde, dass die hier im rechtlichen Rahmen so vernünftig ausgetauscht werden dürfen, dann ist es, glaube ich, ein großer Punkt, warum ein Arzt das dann nutzen könnte. Nochmal eine allgemeine Frage, wie ist da die Legitimation gedacht? Kann ich da zum Beispiel mich schon mit meinem E-Personalausweis, den ich ja jetzt habe, irgendwie, ne? Kann ich den da irgendwie ans Handy halten und sagen, hey, ich bin Dr. Christian Henrizi, Arzt und ich möchte mit Dr. Timo Frank, auch Arzt, möchte ich kommunizieren und ich habe mich jetzt legitimiert mit meinem E-Bundes-Personalausweis, den ich einfach ans Handy gehalten habe und dann weiß der Dr. Timo Frank, dass ich auch Christian Henrizi bin und ich weiß, dass er auch Dr. Timo Frank ist. Also geht das so einfach, wie ich es gerade skizziert habe, oder wahrscheinlich ist es noch ein bisschen komplexer mit der Legitimation, oder?
Ja, es ist komplexer. Aber es wäre möglich, das auch über ein Perso zu gestalten. Die Frage ist, authentifizierst du einen Arzt nur über ein Perso? Nein, auf deinem Perso steht ja nicht, dass du eine Approbation hast. Das steht auf deinem Heilberufsausweis, der aber auch eine Karte ist. Das heißt, du könntest auch deinen elektronischen Heilberufsausweis ans Handy halten. Der hat eine NFC-Funktion und könntest damit nicht nur dem Gerät, sondern der Telematik-Infrastruktur, da kommt sie wieder ins Spiel, sagen, hey, ich habe eine Approbation, ich habe einen elektronischen Heilberufsausweis ausgestellt von Ärzte, Zahnärztekammer XY. Ich habe den Status Arzt in diesem Messenger.
Ja, und das vielleicht mit dem zweiten Dokument. Also wie gesagt, ich finde eigentlich genial jetzt mit diesem, also wer, ich weiß nicht, wer das jetzt schon alles von den Hörern hat oder nicht, aber irgendwann wird es ja jeder bekommen. Aber diesen Bundespersonalausweis, so heißt er, glaube ich, vollständig, dass der, also da ist ja auch, da ist ja etwas, ich glaube, verchippt muss da was drin sein. Also wenn ich das in der Hand halte zumindest, also es könnte ja auch, keine Ahnung, mein Sohn in der Hand halten oder irgendwie ein Freund aus dem Büro, aber dass zumindest dieser Ausweis authentisch ist oder ein Legitimierungsmerkmal möglicherweise zu Iris oder zum, keine Ahnung, zum Face ID oder was auch immer.
Genau, also das ist ein so guter Gedanke. Ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Von wem wird, also das ist wirklich eine spannende Frage, von wem wird Infrastruktur zur Verfügung gestellt? Du denkst das gerade natürlich bottom-up und das ist total innovativ, dass man sagt, okay, man holt sich einen Messenger als Person aus dem App Store und hält seine Karte ran und ich als Person registriere mich dort. Das ist der einfache Weg. Warum ich gerade gesagt habe, es ist gerade noch deutlich komplexer, ist, wir denken das natürlich top-down und sagen, so ein Messenger, eine EPA, ein E-Rezept, alles, was wir so im Gesundheitswesen erledigen, wird top-down vom Arbeitgeber dann auch im Prinzip oder als Praxis. Wenn ich Praxisinhaber bin, bin ich selbst dafür verantwortlich, aber es wird über Einrichtungsidentitäten verbreitet. Das heißt, du erhältst, wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, als MFA, ZFA in einer Urologie, urologischen Ambulanz oder in der Apotheke, dann erhältst du diesen Messenger eben durch deinen Arbeitgeber oder wenn du Praxisinhaber bist, dann kaufst du ihn dir. So, das ist das Modell, für das wir uns entschieden haben. Es hat durchaus Schwierigkeiten, weil man dann natürlich gebunden ist an seinen Arbeitgeber. Aber es gibt keinen kostenlosen CI-Messenger, den das Bundesministerium für Gesundheit oder die Gematik zur Verfügung stellt. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir machen so ein Marktmodell, weil Markt fördert Innovationen. Und dann gibt es eben 10, 20 verschiedene Anbieter. Da kauft man sich seinen Server ein. Ist auch ein interessantes Detail. Messenger haben grundlegend einen Cloud-Server irgendwo in den USA stehen und man weiß nicht, wo seine Daten liegen. Beim TI-Messenger ist es so, dass jeder seinen eigenen Server hat. Man muss sich diese immense Zahl an Servern mal vorstellen. Wenn jede Arztpraxis, jede Apotheke, jedes Krankenhaus seinen eigenen Server nur für Messaging-Kommunikation hat. Also das ist die Komplexität, die ich gerade nur mal so aufgefächert habe, warum es so schwierig ist und man nicht für als Arzt, als ZFA, als PTA in der Apotheke sein Handy rausholt und den Perso dran hält. Man ist also gebunden an irgendwelche Identitäten, die dann nachher auch in einem globalen Adressbuch irgendwie hinterlegt sind. Das heißt, man kann jeden erreichen, der sich das kauft. Aber man muss erstmal die Schwelle überschreiten, dass man sich das holt. Und dann eben nicht als Einzelperson, sondern als ganze Praxis, als ganzes Krankenhaus, als ganze Apotheke.
Okay, verstehe ich. Wie ist denn die Zeitschiene?
Ja, auch eine super spannende Frage. Die Zeitschiene ist, das Produkt ist da und kann verwendet werden. Das lässt sich so locker und leicht sagen. Es gab in der Vergangenheit Zeitschienen im Gesetz. Da bin ich Gegner. Es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, dass ich als Produktmanager eine Zeitschiene vorgebe, wie so ein Messenger in ganz Deutschland ausgerollt wird. Das hilft mir wenig, denn ich kann nicht sagen, hey, Christian, lass uns bei allen Zahnärzten, Zahnarztpraxen in Deutschland zum 1. März in ein paar Wochen, lass uns da doch mal den Messenger ausrollen. Ich kann nicht alle Zahnarztpraxen in Deutschland, nur weil ich Timo bin und bei der Gematik arbeite, verpflichten, das zu tun. Es kann auch nicht eine Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung oder die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen der Länder, die Heilberufsausweise ausgeben oder die Identitäten ausgeben, die Kammern. Also das ist eine Frage von Verpflichtung oder Verbreitung. die ich eigentlich gerne mit Akzeptanz beantworten würde, statt mit Verpflichtung.
Ja, also dadurch, dass ich aus der IT komme, weiß ich auch, dass das sehr, 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 sehr schwierig ist, immer mit Festen, also einmal die Akzeptanz und dann gibt es ja so viele Stakeholder, der eine und in diesen sogenannten Beta-Phasen wird ja nochmal alles von links nach rechts, von oben nach unten wird reingeschmissen. Change Request über Change Request und dann ist ja jeder Zeitplan ein bisschen schwierig, aber trotzdem, es gibt ja immer so einen Rahmen, so einen Kanalzeitplan, der eigentlich, mit dem arbeite ich lieber, dass man sagt, okay, in den Jahren oder in den Monaten oder in den Quartalen 5 bis, ne? Also, weil wollen wir die Akzeptanz von so und so viel haben. Also erstmal ist es nur, so wie ich die eingangs verstanden habe, nur für Professionelle freigeschaltet und später aber auch für die Patienten.
Genau. Professionelle haben aktuell die Auswahl von etwa 5 verschiedenen Unternehmen, sich das einzukaufen. Und es werden dieses Jahr vielleicht 10 sein. Das ist 2025 der Fall. Das ist schon seit letztem Jahr der Fall. Es wird immer mehr Unternehmen geben, die das für Professionals anbieten. Ab nächstem Jahr spätestens wirst du in deiner Krankenkassen-App als Bürger dann auch einen Messenger finden. Den stellt dir also deine Krankenkasse zur Verfügung. Nicht die Gematik, nicht das BMG. Du musst dir den auch nicht einkaufen, sondern die Krankenkassen sind verpflichtet. Wenn du gesetzlich versichert bist, hast du das Privileg, dann in deiner Krankenkassen-App so einen Chat zu sehen. Und dann ist die spannende Frage, wie viele Ärzte konnten wir dafür gewinnen? Bei wie viel konnten wir für Akzeptanz sorgen, sich so einen Messenger zu holen für die professionelle Kommunikation? Denn all die Patienten, die das dann in der Krankenkassen-App auch haben, ich muss korrigieren, das ist dann halt die Patientenakte. Also jede Krankenkasse bietet eine Patientenakten-App an und da ist dann halt ein Messenger drin.
Ja, okay. Na, verstehe ich. Wer sind denn die 5 Unternehmen, die es derzeit emittieren dürfen?
Also es gibt die Famitly GmbH, in Berlin ansässiges Software-Startup, die letzten April die Zulassung erhalten haben. Es gibt die Awesome Technologies, die das aus Würzburg heraus auch als Startup auf den Markt bringt. Es gibt die Aquinet aus Hamburg, die das für auch eine andere Zielgruppe, also alle für andere Zielgruppen auf den Markt bringt. Seit einiger Zeit gibt es auch Reseller, die nicht das eigene Produkt, sondern die eben genannten vertreiben. Das sind Unternehmen wie Cherry, Unternehmen wie Concat, Unternehmen wie Samedi oder Extension. Als neuen letzten Anbieter ist die CompuGroup Medical CGM dazugestoßen dieses Jahr.
Ja, die Mitteilung hatte ich gelesen. Stimmt. Okay. Ich verstehe. Wie ist denn das Preismodell grundsätzlich? Gibt es da einheitliche Preismodelle oder sind die sehr divers?
Sehr gute Frage, da es natürlich sehr volatil ist. Ein Markt hat sich ja noch gar nicht gebildet bei diesen wenigen Anbietern. Also es gibt noch gar nicht so eine große Konkurrenz. Also Angebot und Nachfrage, dadurch entstehen Preise. Das gibt's noch nicht wirklich. Es gibt Preisaufrufe bei ganz kleinen Nutzerzahlen, wenn wir jetzt mal an eine Praxis denken, von wenigen Euro bis in den zweistelligen Euro-Bereich pro Monat. Ich habe ja vorhin gesagt, für jede Praxis wird ein eigener Server aufgesetzt. Das sind die Betriebskosten. Die stehen also eher hinter der Preissetzung als jetzt Angebot und Nachfrage und Wettbewerb. Und das ist also das Setup, das man sich da einkauft, das von wenigen Euro bis zu einem zweistelligen Betrag geht. Bei größeren Einrichtungen mit Tausenden, teilweise Zehntausenden Nutzern, bei Krankenkassen sind es dann Hunderttausende Patienten oder Versicherte, die da drauf sind. Es ist dann dementsprechend anders, das Preismodell. Aber ja, so bekommt man ein Gefühl dafür.
Aber ihr nehmt ja dann wahrscheinlich eine Lizenzgebühr von dem Anbieter, oder?
Nein, die Gematik ist in dem Fall, wir testen die Produkte auf ihre Funktionalität, dass sie interoperabel mit allen anderen Produkten, die im Feld draußen sind, funktionieren. Wir erheben eine Gebühr für diese Zulassung, die diese Tests involviert. Das heißt, man erhält dann einen Zulassungsbescheid, der auch ja diesen gewissen Aufwand, den stellen wir in Rechnung den Anbietern. Es gibt aber kein Lizenzmodell auf langfristiger Basis. Die Gematik möchte ja kein Geld verdienen, sondern Infrastruktur staatlich zur Verfügung stellen.
Okay, also dann an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch euer Anbieter sagt, das kostet 50 Euro pro User pro Monat wegen der Gematik, dann ist mindestens der zweite Teil der Aussage nicht ganz korrekt. gut zu wissen. Auch die anderen Sachen der Infrastruktur, sozusagen dieser Datenautobahn auf diesem App Store, ne, wie KIM oder die EPA, stellt ihr die ebenfalls den Intermediaten kostenfrei zur Verfügung?
Es gibt fast keinen Fall, bei dem wir irgendwas zur Verfügung stellen. Es ist eigentlich immer der Fall, den ich gerade genannt hatte, dass wir nur Testinstanz sind und am Ende so einen Stempel wie der TÜV draufgeben und sagen, das funktioniert und in Rechnung stellen. Es gibt also bei fast allen Produkten dieser Telematikinfrastruktur ein Marktmodell. Es gibt wenige Ausnahmen. Eine ist das gerade angesprochene globale Adressbuch. Das ist ein Verzeichnisdienst. Wir gehen davon aus, dass es keinen Wettbewerb bei Adressverzeichnissen geben muss. Also die gelben Seiten, die gibt es im TI-Kontext nur einmal. Und das ist also eine Ausschreibung, die Gematik getätigt hat. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Manchmal braucht man zentrale Infrastruktur. Das BMG und die Gematik drängen auch eher darauf, dass mehr Produkte oder Infrastrukturen zentralisiert werden, weil das die Verfügbarkeit erhöht und natürlich die Komplexität reduziert bei so vielen verschiedenen Servern und Datenbanken, die da draußen sind.
Okay, das hatte ich auch so verstanden. Die Frage ist, also auch das TI-Protokoll, das habt ihr ja entwickelt, ne? Oder mitentwickelt auf diesem Matrix-Protokoll, so hatte ich das verstanden, und stellt es zur Verfügung, wie auch andere Sachen, die ihr da entwickelt habt. Oder verstehe ich das falsch, dass ihr das gar nicht alles entwickelt habt?
Das Matrix-Protokoll ist das Messenger-Protokoll, das haben wir nicht entwickelt. Das ist Open Source und das steht auch frei verfügbar. Das wird von einer Stiftung, der Matrix-Stiftung, Matrix Foundation, im Community-Ansatz Open Source eben weiterentwickelt. Da beteiligen wir uns durch Mitgliedschaften an dieser Open Source-Variante und jeder kann Matrix weiterentwickeln. Das gibt es für andere Ansätze in der TI auch. Also wir veröffentlichen alles, was wir vorgeben und spezifizieren, lassen das kommentieren von außen. Und es ist nicht so, dass wir viel entwickeln, sondern wir spezifizieren ja etwas. Es sind eigentlich Regeln und Dokumente, die wir veröffentlichen und keine Infrastrukturen, die wir veröffentlichen.
Du hattest es im Mittelteil unseres Gesprächs schon mal angesprochen, wo du sagtest, wir kommen später nochmal auf die Probleme oder die Dinge, die dann sehr, sehr schwierig sind. Und ehrlich gesagt, wenn ich da so einen Abriss aus der Presse aus den letzten 10 Jahren sehe, dann wird oftmals auch die Komplexität so ein bisschen ausgeblendet und es wird das Problem in den Vordergrund gepackt. Und ich glaube, das ist auch normal, dass so etwas passiert. Und ich glaube, jeder, der nicht damit rechnet, dass so mit Dingen umgegangen wird, der ist ja wahrscheinlich ein bisschen naiv. Ihr greift ja an ein bestehendes System ein. Du hast es ja geschildert, es sind 1000 verschiedene Sachen. Und dass es da bei der Implementation zu Zeitverzögerungen und zu Problemen kommt, liegt auf der Hand. Dass da die Lupe immer drauf gehalten wird bei so einem Thema, liegt auch auf der Hand. Ne? Da würde ich gerne aus seiner Sicht mal hören, was du sagst, was so die größten Bekümmernisse aus deiner Sicht der letzten Jahre waren. Und glaubst du, dass man so, wie ist das denn jetzt so für die nächsten Jahre, nächsten 20 Jahre so deine Skizze?
Das ist ein schönes Thema. Ich kann jetzt so ein bisschen Abstand nehmen vom TI Messenger. Ein paar Erfahrungen habe ich ja auch berichtet, was so Herausforderungen sind. Möchte es aber auf einer Metaebene beantworten, weil die Herausforderungen der letzten 20 Jahre zusammengefasst sind eigentlich im Kern eine Abwägung zwischen Datensicherheit oder Datenschutz und der Praktikabilität, dem Komfort und dem Nutzererlebnis. Also am Ende läuft ganz viel unserer Herausforderung auf diese Grundfrage zurück. Und ich glaube, dass wir in Deutschland ein schwieriges Verhältnis haben. Diese Frage zu beantworten stellt uns oftmals vor so einen Zielkonflikt, bei dem wir keine Antwort finden, sondern lieber diskutieren über die Vor- und Nachteile einer Einführung einer EPA oder der Verfügbarkeit des Messengers. Und dann redet am Ende keiner mehr über WhatsApp, Telefon und analoge Prozesse und Briefe, sondern wir reden lieber über, ja, ist das wirklich so sicher? Und diese Herausforderung gilt es in den nächsten 20 Jahren besser zu adressieren als in den letzten 20 Jahren. Denn das sind politische Herausforderungen, die kann man nicht durch technische Spezifikationen und Produkte allein lösen. Es erscheint mir immer so, als wolle man die eierlegende Wollmilchsau und alles muss von Tag 1 funktionieren. So funktioniert agile Produktentwicklung nicht. So funktioniert eine Transformation von Kultur auch nicht. Und wir sind eben kulturell anders geprägt. Das hat auch gewisse Vorteile. Wir leben in einer Demokratie. Wir sind nicht so schnelllebig unterwegs wie andere Länder. Heißt auch, dass wir mehr konservativer sind und nicht auf Impulse reagieren. Naja, also das sind Grundlagen, die Gematik in den nächsten 10 Jahren oder alle Gesundheitseinrichtungen in den nächsten 10 Jahren bei der Digitalisierung zu beantworten haben. Und da kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger für sich selbst auch mal fragen, wie möchte ich eigentlich im Alltag als Bürger agieren, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern generell. Du hast den Personalausweis angesprochen. Möchte ich dafür noch zum Bürgeramt rennen, um mir dafür einen PIN zu besorgen? Denn der ist notwendig für den Zugang zu diesen ganzen Infrastrukturen. Oder möchte ich, dass allen 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine digitale Identität zur Verfügung gestellt wird? Aktuell haben das nur sehr wenige Menschen in Deutschland statt alle, wie in vielen anderen Nachbarländern. Und das sind die Grundlagen und Herausforderungen, die wir uns zu stellen haben. Weswegen ich gerne hier im Podcast darüber kommuniziere, statt das auf einer technischen Ebene zu regeln.
Das heißt, wenn man das jetzt mal beim Bundespersonalausweis sieht, weil das einfach so ein Thema ist, wo man eigentlich so frei drüber sprechen kann, aber was für vieles andere auch gilt. Wenn man das jetzt einer gewissen Freiwilligkeit überlassen würde, dann würde ich sagen, da dauert das 30 Jahre oder 40 Jahre, bis jeder einen Bundespersonalausweis hatte. Und ich glaube, auf der einen Seite, also in mir schlagen da so ein bisschen zwei Herzen. Auf der einen Seite finde ich das gut, wenn man es einer gewissen Freiwilligkeit überlässt. Und man weiß ja auch, dass nicht alle immer den Zugang zu allen Instrumenten haben, zu einem Smartphone und dergleichen. Auf der anderen Seite, und das ist das andere Herz, ist es, können wir uns mit Digitalisierungsprozessen so lange Zeit lassen, bis wir keinen mehr diskriminieren, in Anführungszeichen, und auch, wie gesagt, alle auf der Basis sind. Also das heißt, können wir uns an den oder müssen wir uns an den langsamsten in der Kette orientieren, um dann, wenn der oder diejenige, die am langsamsten ist, soweit ist, um dann da irgendetwas auszurollen. Konkret meine ich mit dem Handy. Also, und auch ein konkretes Beispiel, dass jeder mal sich so visualisieren kann, wenn man einen 93-jährigen Opa hat, der kein Handy hat oder nicht so eins oder sich nicht so gut damit auskennt und man sagt, okay, jetzt ist jede Legitimation mit dem Handy und mit deinem Personalausweis zusammen, muss das erfolgen. Schließt man diese Person dann aus Dingen aus, diskriminiert man diese Person unlauter. Und da würde ich sagen, da sind andere Staaten, die sagen, okay, für uns ist nicht der Maßstab, wann der langsamste oder der schwierigste User in der Kette soweit ist, sondern wenn die Mehrheit soweit ist oder wenn ein gutes Drittel oder you name it, ne? Wenn es soweit ist und dann stellen wir das um. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr stark daran orientiert, dass wir keinen diskriminieren, an keiner Stelle. Und dass sich deswegen die Digitalisierungsprozesse auch sehr langsam gestalten, was schlussendlich sehr teuer ist und auch meines Erachtens sehr stark die Leute diskriminiert, die eigentlich auch schneller machen müssten, weil sie das Personal nicht mehr haben, weil sie sich dann nicht um ihre Familienmitglieder mehr kümmern können. Ich meine, wenn man Kinder im Kindergarten hat und noch Eltern zu pflegen, dann kann ich, ne, dann ist es für mich eine wahnsinnige Entlastung, wenn ich meine Behörden-Thematiken schnell in Anführungszeichen online machen kann und nicht überall Termine, Zettel ziehen, nochmal hin und her fahren, weil ich mit meinem Alter genau überlastet bin. Das heißt, ich glaube, diese Abwägung, die muss politisch vollzogen werden. Und dann, glaube ich, ist es technisch auch nicht, oder widersprich mir bitte, ne? Also widersprich mir vehement, dann ist es, glaube ich, technisch auch nicht das Thema, dass man so etwas auch sehr viel schneller umsetzen könnte, oder?
Ich kann dir nicht vehement widersprechen, weil ich genau derselben Überzeugung bin. Also am Beispiel des Personalausweises kann man das sehr gut nachvollziehen. Das ist mittlerweile so, dass den jeder hat und dass sogar dahinter die eID eigentlich versteckt ist. das, was ich gerade ansprach mit dem PIN, ist das politische heiße Eisen. Also du brauchst immer noch irgendwie einen Zugangsweg, einen PIN, um dich zu authentifizieren. Also melde dich heute mal bei der Ausweis-App oder eben dann der elektronischen Patientenakten-App oder der E-Rezept-App an. Da kommst du rein mit dem Perso. Aber nur, wenn du die PIN hast. Die PIN hat niemand. Es ist eigentlich eine relative Banalität, das als Staat zu realisieren. Und da muss man sich aber dazu entscheiden. Und das ist eben die anfangs angesprochene Abwägung zwischen Komfort. Ich möchte allen Bürgern diesen Zugang verschaffen zu was auch immer für Anwendungen. Nicht nur Gesundheitsanwendungen, auch Finanz- und Bürgerservices, die Anmeldung eines Kfz. Das geht ja alles darüber. Wir haben eine einheitliche Identität. Und die Entscheidung könnte man politisch mutiger treffen. Und ich hoffe, dass es in der zukünftigen oder nächsten Legislaturperiode auch der Fall ist.
Ja, das hoffen wir auch mal. So, jetzt zum Schluss. Was würdest du dir so für die nächsten 20 Jahre, was wäre so, oder sagen wir mal 10 Jahre, nicht so weit, 20 Jahre bin ich ein uralter Mann. Also in 10 Jahren, was wäre so das Szenario, wo du sagst, da wärst du richtig zufrieden mit, unter der Prämisse, du bist da, du hast da die weitere Verantwortung in deinem Bereich. Was würdest du als sehr, sehr schön für Deutschland empfinden, wenn wir im Sinne, also ne, aus den Themen, die wir heute besprochen haben, mal denken?
Also mein Ziel ist, dass wir über die Themen, über die wir heute eine Stunde gesprochen haben, nicht mehr sprechen. Also Infrastruktur, kein großes Herausforderungsthema mehr. Der Zugang, den wir gerade besprochen haben als Bürgerin oder Bürger, kein großes Problem mehr. Und auch irgendwelche Roadmaps und wann irgendwas startet, das sollte auch kein Thema sein, sondern es sollte einfach ein laufender Prozess sein. Und wer sich dafür entscheidet, zu interagieren über digitale Wege, der darf das. Also es sollte in der Autonomie von Bürgerinnen und Bürgern bleiben. Also viele dieser Themen, die wir heute besprochen haben, sind einfach nicht mehr vorhanden in 10 oder 15 Jahren, weil es dann zum Selbstverständnis wird. Das wünsche ich mir.
Guter Schlusspunkt. Timo, vielen Dank für deine Insights. Vielen Dank für das offene und schöne und sehr reflektierte Gespräch. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass trotz all der Schwierigkeiten, die sicherlich jeden Tag neu hinzukommen, dass das dann alles auch so klappt, wie du und wie ihr euch das alles wünscht und vorstellt.
Danke.
So, ihr liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, euch hat dieser kleine, ja, ich sag mal so, durch den Vorgarten gehen der Telematik-Infrastruktur mit der Gematik gefallen. Wir können da gerne auch nochmal einzelne Themen tiefer legen. Schreibt mir das doch gerne, was euch da besonders interessiert. Das ist erstmal sehr allgemein gehalten und sehr erstmal so ein bisschen eine Basis gesetzt. Aber gerne können wir das auch nochmal auf einzelne Themen vertiefen. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung und dann bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.